der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate Governance-Themen.
Na, Herr Galster, wie steht's denn um die Kokogo bei euch in Deutschland?
Echte Compliance-Skandale sind derzeit rar, Gott sei Dank. In den letzten Wochen drehte sich ohnehin alles um die Bundestagswahl.
Und spielt die Kokogo dabei eine Rolle?
Wir stehen vor möglicherweise grundlegenden Richtungsentscheidungen, nicht nur wegen der Wahl. Was können wir zum Schutz der Umwelt tun? Wie kann jeder Einzelne nachhaltiger leben? Und vor allem, wollen wir das?
Meinen Sie, dass nachhaltiges Wirtschaften und ökologisches Bewusstsein im Vormarsch sind?
Hoffentlich. Wenn wir uns die Entwicklung der letzten 2 bis 3 Jahre anschauen, muss man zu dem Schluss kommen, dass es nicht 5 vor, sondern schon 5 nach 12 ist.
Das letzte Mal sprachen wir ja über die Corporate Governance Codes und die Pflicht zur Berichterstattung über Compliance- und Nachhaltigkeitsthemen. Muss die Nachhaltigkeit größere Bedeutung für die Unternehmen bekommen?
Ohne Zweifel. Die Themen, über die wir sprachen, also Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, soziale Belange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung der Korruption, sind nicht umsonst die typischen Nachhaltigkeitsthemen.
Aber die fristen ja eher ein Mauerblümchen-Dasein. Zusammen erscheinen sie nicht homogen, sondern wirken eher wie sagten Sie nochmals, Sammelbecken verschiedenster Themen.
Ja, weil alle diese Themen bisher lediglich ein anständiges Unternehmen charakterisieren, aber nicht unbedingt ein erfolgreiches.
Unternehmerischer Erfolg funktioniert aber nicht, wenn man die Grundlagen dafür zerstört.
Da treffen Sie den Nagel auf den Kopf, Frau Khalil. Wir müssen begreifen, dass nachhaltiges Wirtschaften überlebenswichtig ist. Wenn meine Uhr richtig geht, ist es, wie gesagt, schon 5 nach 12.
Und wo sollen wir da anfangen? Wegen der vielen Naturkatastrophen vielleicht beim Schutz der Umwelt?
Nachdem wir die Klimaveränderungen mehr und mehr am eigenen Leib verspüren, kann man damit eventuell schon heute die Menschen dafür gewinnen, zumindest politische Mehrheiten.
Das übrige Sammelsurium an Nachhaltigkeitsthemen, was machen wir damit?
Ich fasse mir jetzt mal an die eigene Nase. Bislang habe ich geglaubt, dass all diese Themen einfach nur in einen Topf geworfen werden, weil sie zwar notwendig, vor allem aber lästig sind.
Lassen Sie mich das mal weiterführen. Heute sehen wir mehr und mehr Zusammenhänge. Zum Beispiel, wie wir hier in Europa arbeiten, hat auch Auswirkungen auf andere Teile der Welt.
Ja, und denken Sie an die Verteilung qualifizierter Arbeit in der Welt, an den Müll, den wir hier produzieren und anderswo entsorgen, oder wie anfällig unsere Lieferketten vor lauter Optimierung inzwischen geworden sind.
Und wenn wir ärmeren Regionen in der Welt helfen wollen, dann kommt die Hilfe häufig genug nicht an.
Einerseits, weil wir wollen, dass Hilfsgelder zum Einkauf von Waren, die bei uns produziert werden, verwendet werden. Und andererseits, weil ein beträchtlicher Teil der Hilfeleistungen in einem Korruptionssumpf im Empfängerland versickert.
Je länger wir darüber reden, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr finde ich, dass die Nachhaltigkeitsthemen nicht in einen Topf geworfen und umgerührt werden sollten, sondern jedes für sich betrachtet werden soll.
Das sehe ich inzwischen ganz genauso. Es gibt weit mehr Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Nachhaltigkeitsgebieten, als es zunächst den Anschein hat.
Helfen uns da die nicht finanziellen Berichte bzw. Erklärungen zur Nachhaltigkeit der Unternehmen weiter, über die wir das letzte Mal gesprochen haben?
Ich befürchte, nein. Seit 2014 haben wir in der EU die CSR-Richtlinie, aufgrund derer größere kapitalmarktorientierte Unternehmen über die von uns diskutierten Nachhaltigkeitsthemen berichten müssen. Seit 2017 haben wir das sowohl in Deutschland als auch in Österreich in nationales Recht umgesetzt.
So ist die Nachhaltigkeit nach und nach auch zum Thema für unsere beiden Corporate Governance Kodexe geworden.
Exakt. Aber lassen Sie mich das mit Blick auf Kodex und CSR-Richtlinie hier ein wenig pointiert ausdrücken. Nicht die Nachhaltigkeit ist zum Thema geworden, sondern die Pflicht, über die Nachhaltigkeit zu berichten. Es geht vorrangig um Transparenz. Die Unternehmen sollen sich nicht nur zu ihren unternehmerischen Erfolgen und Risiken, sondern eben auch zu ökologischen und sozialen Aspekten äußern. Und gleichzeitig sollte das ein Anreiz für die Unternehmen sein, sich intensiver mit der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Mehr nicht.
Dieser Ansatz hat sich offenbar als zu soft erwiesen. Manche Unternehmen berichten ja durchaus umfassend zur Nachhaltigkeit, stellen die Konzepte vor und benennen konkrete Ziele. Andere betrachten das Ganze wohl eher als lästige Pflichtübungen und äußern sich nur kurz oder mit Allgemeinplätzen dazu.
Ihr Eindruck trügt nicht. Das Deutsche Rechnungslegungsstandards-Komitee hat Anfang dieses Jahres hierzu eine Studie veröffentlicht und kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Berichterstattung zwar schrittweise verbessert, aber nach wie vor überaus heterogen ist. Manche Unternehmen geben Berichte mit mehr als 200 Seiten ab, andere behandeln die Nachhaltigkeit auf 4 Seiten. Und ganz überwiegend fehlt es an durchgängigen Konzepten und messbaren Zielgrößen.
Ich habe mir für Österreich mal angeschaut, wie die OMV, die Strabag und die Voestalpine zu den Menschenrechten berichten. Heterogen trifft es auch hier. Die OMV berichtet ausführlich und im Zusammenhang dazu, bei der Strabag und der Voestalpine findet sich auch einiges, allerdings sehr verstreut. Dabei werden unter anderem allgemeine Standards wie der UK Slavery Act und UN Global Compact zitiert, aber nicht viel Konkretes dazu gesagt.
Hierin liegt aber auch die Krux, die Unternehmen bemühen sich, bei der Berichterstattung compliant zu sein. Es handelt sich ja schließlich um eine gesetzliche Verpflichtung und die unrichtige Wiedergabe oder Verschleierung diesbezüglicher Fakten wäre in Deutschland nach § 331 HGB sogar strafbar. Unternehmerischer und für das Überleben wichtiger wäre es, wenn die Unternehmen in der Sache nachhaltige Konzepte entwickeln würden.
Müssten die Unternehmen dazu mit neuen gesetzlichen Regelungen in Anführungszeichen motiviert werden?
Davon bin ich, wie Sie wissen, kein Fan. Als Verbraucher und Konsumenten können wir selbst vieles steuern und beisteuern. Dazu müssten wir aber unser eigenes Verhalten ein Stück weit den Gegebenheiten anpassen.
Also zum Beispiel, dass wir uns gesünder ernähren, mehr Bio als billig. Oder häufiger ins Geschäft gehen, statt online zu bestellen?
Das würde definitiv Wirkung zeigen. Neue gesetzliche Regeln können dabei helfen. Sie sollten die gewünschte Entwicklung aber nur flankieren. Nehmen Sie zum Beispiel das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland. Im Kern zielt es auf die Wahrung der Menschenrechte und der grundlegenden Arbeitnehmerbelange sowie auf Umweltrisiken ab, insbesondere auf dem Gebiet des Abfallrechts. Die Unternehmen sollen entlang ihrer Lieferketten sicherstellen, dass Mindeststandards gewahrt und lokale Vorschriften eingehalten werden.
Bei der Auswahl ihrer Lieferanten und im Rahmen der Qualitätssicherung können die Unternehmen sicherlich gewissen Einfluss auf die Lieferanten nehmen. Wirksame Maßnahmen zu entwickeln, vor allem im weit entfernten Ausland, stelle ich mir aber da schon deutlich schwieriger vor.
Wir sollten uns das Lieferkettengesetz das nächste Mal näher anschauen. Ich befürchte, es erzeugt bei allem und auch sinnvollem Potenzial viel zu viel Bürokratie. Zunächst gilt es ab 2023 für Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern im Inland und im darauffolgenden Jahr 2024 dann auch für Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern.
Und warum stellt man da nicht auf dieselben Mitarbeiterzahlen wie beim CSR-Reporting ab oder gleicht das schrittweise an? Wenn das später einmal eine Kodexempfehlung wird, müssen sich eh alle börsennotierten Unternehmen völlig unabhängig von der Mitarbeiterzahl dazu äußern.
Sehr gute Frage. An dieser Stelle will der Gesetzgeber wohl auch große Unternehmen in die Pflicht nehmen, die nicht an der Börse sind. Ab 2023 müssen all diese Unternehmen eine Grundsatzerklärung zu den Menschenrechten abgeben und eine Menschenrechtsstrategie entwickeln. Auch das würde ich sofort mit dem CSR-Reporting kombinieren. Es wird ferner angeregt, einen Menschenrechtsbeauftragten im Unternehmen einzusetzen. Es soll ein Beschwerdeverfahren eingerichtet werden. Alle Maßnahmen sind zu dokumentieren und 7 Jahre lang aufzubewahren. Und zudem ist jährlich ein Bericht an das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, zu liefern. Man kann nur hoffen, dass es den Unternehmen gelingt, all diese Anforderungen in ihre Governance-Prozesse und in ihr Compliance-Management-System klug zu integrieren. Und ich sage jetzt einmal trotzdem, bei der Entwicklung zu einem wirklich nachhaltigen Unternehmen Fortschritte zu machen.
Schon verblüffend, wie eng Compliance und Corporate Governance wieder einmal miteinander verknüpft sind. Obendrein noch mit der Nachhaltigkeit.
Sie sagen es, Frau Khalil, Sie sagen es.